herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ich begrüße Sie auch ganz herzlich heute Morgen und wenn ich so in den Gemeinden bin, sage ich hier immer gerne ein bisschen davon, was so auch unser Anliegen ist, wo Sie uns auch unterstützen können im Gebet. Ich bin ja als Regionalleiter und Gemeindeberater im Kaschuna Gemeinschaftswerk unterwegs und wir merken, dass die Fragen jetzt im Blick auf Personal oder auch auf Stellen manchmal ganz schwierig ist, ganz schwierige Gemeindesituationen auch sind oder Hauptamtliche kündigen. Und da wünschen wir uns immer wieder neu Weisheit für den Umgang mit solchen Situationen und sind froh, wenn Sie für uns als Leitungskreis beten. Im Leitungskreis sind wir seit diesem Jahr neu aufgestellt mit Wieland Müller als neuem Leiter, Siegfried Bleda, Josch Tromp und ich. Und da sind wir auch sehr froh, wenn Sie für uns beten. Das ist immer eine große Herausforderung, die vielen verschiedenen Aufgaben von Anliegen der Pilgermission bis zur Literaturarbeit, die zu bewältigen. Und freuen wir uns, wenn Sie auch dafür uns vor Gott eintreten. Und das ist immer schön, wenn wir auch so verbunden sind. Ja, das Thema heute Morgen ist etwas ungewöhnlich. Es heißt, von der Kunst fehlerfreundlich zu leben. Und bevor ich starte, möchte ich nochmal mit uns beten. Jesus, wir wollen dir einfach danken, auch für diesen Morgen, auch für die Kühle, dass wir hier sitzen können, ohne zu schwitzen und dass wir in dieser Ruhe hier sein können. Und wir bitten dich, Jesus, dass du uns ein Herz für dein Wort gibst und ein Wort für unser Herz. Amen. Wenn wir uns streiten, erzählt ein Freund einem anderen, ein Mann seinem Freund, wird meine Frau immer gleich historisch. Der stutzt etwas und denkt, Moment, das müsste doch vielleicht heißen hysterisch. Nein, nein, sagt er, sie wird historisch. Sie hält mir jeden Fehler aus 10 Jahren Ehe vor. Eine Frau kommt in Trauerbekleidung in die Buchhandlung. Sie hält das Buch Die Pilze unserer Heimat in den Händen und der Buchhändler kommt ihr schon entgegen und drückt ergriffen ihre Hand und sagt, herzliches Beileid, gnädige Frau, der Verlag hat den Druckfehler inzwischen verbessert. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler, wer wenig arbeitet und so weiter. Wir kennen die Sprüche. Fehler machen ist nicht so schön, meistens jedenfalls. Ist nicht so angenehm und manchmal sogar peinlich oder auch ärgerlich. Fehler können schlimme Folgen haben. Hatte gestern im Radio noch gehört, dass 2 Züge aufeinander geprallt sind. Irgendjemand hat einen Fehler gemacht. Fehler können auch ganz schlimm sein. Sie können auch zerstören und auch verletzen. Wer Fehler zugeben kann, der ist schon auf einem guten Weg, konstruktiv und verantwortlich damit umzugehen. Auf eine Fehlentscheidung hin angesprochen, sagte der jetzige Präsident, noch Präsident der USA, Barack Obama, ziemlich locker, ja, ich habe es vermasselt. Meine Verantwortung besteht allerdings nicht darin, keine Fehler zu machen, sondern mich den Fehlern zu stellen. In der Bibel ist auch immer wieder von Fehlern die Rede. Es sind Menschen, die Fehler machen. Und schon Salomo hat in den Sprüchen immer wieder auch über Fehler gesprochen. Zum Beispiel in Sprüche 17 heißt es, wer über Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Oder in Sprüche 12, wer dazulernen möchte, lässt sich gern etwas sagen, was er falsch gemacht hat. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Sprüchen von Salomo, die auf diese Sachen eingehen. Es geht mir heute Morgen jetzt nicht darum, ein Kommunikationsseminar oder sowas zu machen, um jetzt mal aufzuarbeiten, warum jetzt so Fehler passieren. Es geht mir auch nicht um einen laschen Umgang mit Fehlern oder geschweige denn mit Schuld oder Sünde. Fehler sind immer Fehler und Schuld ist auch immer Schuld. Aus beiden kann man, glaube ich, aber lernen. Und es geht mir heute Morgen eher um die Grundeinstellung, die Überwindung von Fehlern, und Schuld hat etwas gemeinsam. Es beginnt damit, dass wir uns dem stellen, vielleicht um Entschuldigung bitten oder auch um Vergebung. Dabei ist es ja so, dass die Fehler von anderen uns meistens eher auffallen als unsere eigenen. Und während wir bei anderen gerne Fehler suchen, fallen uns die eigenen oder möchten wir vielleicht auf die eigenen gar nicht so gern hingewiesen werden. Es gibt aber auch unterschiedliche Sichtweisen. Einige suchen die Fehler immer bei sich und andere suchen sie bei den anderen. Weiß ich, könnt ihr mal so mal kurz durchchecken, wie das bei Ihnen ist. Wenn das bei Ehepaaren, sehe ich das immer wieder. Es gibt Ehepaare, wo der eine die Schuld immer bei sich sieht und der andere bei dem anderen. Denke ich immer, das ist super gelöst. Da ist immer klar, wer schuld ist. Und ich glaube, das ist so auch, hängt viel mit unserer Geschichte zusammen, mit unserer Persönlichkeit. Und Sie können ja mal kurz durchdenken. Bin ich jemand, der die Schuld oder die Fehler eher bei sich sucht, wenn irgendwas schief läuft? Oder bin ich jemand, der das bei den anderen sucht? Man könnte auch sagen, sag mir, wie du mit deinen Fehlern umgehst und ich sage dir, wer du bist. Wer im Umgang mit den eigenen und den Fehlern anderer sich schwer tut, könnte man auch sagen, dem fehlt Kritikfähigkeit. Der Letzte, der keinen Fehler machen wollte, der landete im Burnout. Neulich hatte ich ein Buch in der Hand, wo drauf steht, Burnout kommt nicht vom Job. Wir wissen das ja heute auch, dass viele Leute so ein Burnout, so ein Erschöpfungssyndrom haben. Und dann sagt man ja, der Job ist zu stressig und so weiter. Da heißt es, der Burnout kommt nicht vom Job. Also nicht vom Beruf, sondern das ist in einem selber angelegt, wie man an die Dinge drangeht. Und vielleicht sind wir Deutschen da in dieser Hinsicht natürlich auch besonders gefährdet, weil wir wollen natürlich alles gut und alles perfekt machen. Auch in den Gemeinden fällt mir das immer wieder auf. Manche Gemeindeleitungen wägen Entscheidungen tausendmal ab, bevor sie treffen, weil sie natürlich nicht möchten, dass sie eine falsche Entscheidung treffen. Und das ist vielleicht auch so bei uns persönlich. Es gibt immer so ganz unterschiedliche Typen. Man möchte die beste Entscheidung treffen. Und wenn man sich noch nicht entschieden hat, kann man die ja auch noch treffen. Also es gibt so Perfektionisten und es gibt Idealisten. Und wir merken das da manchmal, wo man sagt, ja, ich hätte das schon viel eher entscheiden müssen. Aber aus Angst, jetzt vielleicht was falsch zu machen, habe ich das nicht getroffen. Ich glaube auch, dass es auch in unserem Christsein oder bei manchen Christen vielleicht so ein Problem ist, dass sie sich darüber definieren, ob sie richtig sind. Dass man immer alles richtig machen möchte, ja nichts falsch machen möchte. Ich erlebe da ganz viel Verkrampfung und auch Perfektionismus und manchmal auch einen gnadenlosen Umgang mit sich und auch mit anderen. Und das Zauberwort für einen konstruktiven Umgang mit Fehlern, könnte man vielleicht sagen, heißt Fehlerfreundlichkeit. Vielleicht so ein Begriff, der gar nicht so üblich ist. Aber dieses Wort Fehlerfreundlichkeit hat mir gefallen, wo ich sagte, das ist eigentlich was Gutes, was auch so Sachen, Menschen, die eine Fehlerfreundlichkeit haben, machen sich Gedanken über eine Fehlerkultur, über Risikobereitschaft, über Vertrauen, Integrität und so weiter. Im Psalm 141 heißt es, wer Gott gehorcht, darf mich zurechtweisen. Wenn ich schuldig werde, denn er meint es gut mit mir. Es ist mir eine große Hilfe, wenn er mir meine Fehler vorhält. Ich wehre mich nicht gegen seinen Rat. Ich habe heute Morgen so 4 Punkte, wobei der erste etwas länger ist und die anderen etwas kürzer. So 4 Aspekte, wie wir im Leben und im Glauben konstruktiv mit diesem Thema umgehen können. Das erste, eine fehlerfreundliche Gemeinde lebt aus der Gnade. Das könnte man sagen, ist vielleicht so die Basis. Ein Pastor wurde einmal gefragt, was das Geheimnis einer Gemeinde sei. Er sagt, wir gehen davon aus, dass wir alle Sünder und fehlbare Menschen sind. Das heißt, wenn hier einer versagt oder ein Projekt in den Sand setzt, zucken wir nur mit der Schulter und sagen, na, und, was gibt's Neues? Wir regen uns hier über Fehler nicht auf, sondern wir setzen voraus, dass ständig Fehler gemacht werden. Wir freuen uns aber, wenn es anders ist. Wir erwarten es aber nicht. Und er sagt dann weiter, das schafft eine unglaublich befreiende Atmosphäre. Pharisäer und Superchristen halten es hier nicht lange aus. Großspurigkeit interessiert keinen Menschen. Wir wissen, dass wir Sünder sind und wir reden ausgesprochen offen darüber. Niemand muss sich irgendwie besser darstellen, als er wirklich ist. Wenn einer seine Schwächen und Mängel anspricht, trifft er auf ein Klima der Akzeptanz. Und ich glaube, dass in solch einem Klima man auch die Dinge zugeben oder offenlegen kann, die einen betreffen. Biblisch ausgedrückt könnte man das auch mit 1. Johannes 1, Vers 9 ausdrücken. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Also wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusagen treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Denn wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Also da ist ganz viel die Rede davon, dass wir eine Einsicht haben, auch in unsere Begrenztheit oder auch im Blick auf unsere Schuld. Viele Fehler sind jetzt eigentlich überhaupt keine Sünde. Aber der Umgang mit beiden hat was gemeinsam. Wir spüren vielleicht auch etwas davon, auch jetzt gerade in 1. Johannes 1, wie ein so großer Raum der Liebe Gottes sich öffnet. Und ich glaube, wenn eine Gemeinde in dieser Art und Weise solch eine Atmosphäre ermöglicht, dann ist das auch etwas, was außerordentlich attraktiv ist für andere Menschen. Manchem ist vielleicht auch das Verständnis von Glaube keine so große Hilfe, sondern vielleicht eine zusätzliche Belastung. Glaube ist ja vielleicht bei manchem auch der Versuch, richtig zu sein. Oder von der Angst geprägt, nur nichts Falsches zu tun, nur nicht zu sündigen. Ich glaube, dass das lange Zeit eine verbreitete Sichtweise auch von Christsein war, auch vielleicht in unseren Kreisen, dass man sich darüber definiert hat, richtig zu sein oder nichts Falsches zu tun. Dabei geht es im Lied, was wir vorhin gesungen haben, eigentlich um was ganz anderes. Da geht es gar nicht darum, was wir tun, sondern dass wir von dem, was Gott für uns empfindet, geliebt sind. Das hängt gar nicht davon ab, wie wir uns grundsätzlich anstrengen oder nicht. Und manchmal denke ich, wer so eine perfektionistische Sicht des Glaubens hat, der lebt wie so in einem Gefängnis der Angst. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum manche von unseren Brüdern und Schwestern keinen so fröhlichen oder keinen so attraktiven Glauben haben. Wo sagen, der Glaube sagt jetzt, ich weiß, ich komme von meiner Kindheit her, da wurde mir schon immer gesagt, was richtig und falsch ist. Und wenn ich mich richtig verhalte, bin ich gut und dann kriege ich Anerkennung. Jetzt komme ich zum Glauben und da sagen sie mir auch noch, wie ich mich verhalten muss, damit ich vor Gott Anerkennung kriege. Und ich glaube, dass dieser Aspekt, dass Gottes Gnade so groß ist und es nicht so sehr von unserem Tun abhängig ist, kann uns ganz viel auch bringen. Fehler und Versagen liegen ja ganz nah beieinander. Wir machen vielleicht manchmal auch unseren Wert davon abhängig, ob wir Fehler machen. Wir möchten natürlich akzeptiert und wertgeschätzt und angesehen werden. Niemand soll unsere Ecken und Kanten spüren, keiner unsere Fehler und Schwächen durchschauen. Und wir haben das vielleicht schon auch erlebt, dass andere das ausgenutzt haben. Man spricht ja heute an vom Mobbing, dass man vielleicht zu viel von sich preisgegeben hat und andere das ausnutzen. Wir haben vielleicht auch Angst, dass andere uns herabsetzen und lustvoll in unseren Wunden herumkratzen und sich an unserer Schwäche weiden. Und darum verstecken wir uns manchmal lieber hinter irgendeiner Maske aus Angst vor Verletzung oder Verachtung und geben nicht so offen raus, wie es uns geht. Der Mitarbeiter von Martin Luther, Melanchthon, kennt vielleicht manche, war ganz wichtig, ein ganz wichtiger Mann der Reformation, hat auch viele Schriften von Luther mit verfasst und so weiter, war jemand, der das alles sehr akribisch begleitet und erarbeitet hat. Der war so einer, der wollte möglichst alles richtig machen. Und Luther sprach öfter von ihm als einem Zögerling. Lieber nichts tun als etwas Falsches. Und wir haben ja auch so Sprüche, ja. Vielleicht können Sie das mal so auch innerlich nochmal so ablichten. So jemand sagt, ja, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Ja, oder man sagt von einem vielleicht, wenn der was macht, macht er das 150-prozentig. Und wir haben solche Sätze, die wir uns selber sagen oder die andere über uns sagen, haben wir ja manchmal so im Kopf. Und Luther, der seinem Freund irgendwie helfen wollte, sprach ihm Mut zu. Er sagte, Pecca fortiter. Übersetzt heißt das vielleicht so viel wie, sei ein Sünder. Oder manche übersetzen auch, sündige tapfer. Wenn Luther das nicht gesagt hätte, würde ich mich das ja gar nicht so wagen. Ja. Aber Luther wollte ja den Melanchthon nicht zum Sündigen auffordern. Er wollte nur sagen, lass dich doch von der Angst vor Fehlern und Sünde nicht lähmen. Vertrau doch dem barmherzigen Gott und geh einfach vorwärts. Hab den Mut, etwas anzupacken und vielleicht auch dabei das Risiko von Fehlern einzugehen. Weil wenn du keine Entscheidung triffst, wenn du nichts tust, machst du dich vielleicht auch schuldig. Und ich glaube, dass wir durch Gottes Gnade einen ganz großen Schatz haben, dass wir einzigartig und angenommen sind in unserer ureigensten Identität und dass es ganz egal ist von unserem Alter oder dem Geschlecht oder Charakter oder Beruf und so weiter, dass er uns gut versorgt und dass er uns gnädig ist. Und dass wir nicht versuchen, anders zu sein, uns mit anderen zu vergleichen oder so weiter. Und ich finde, diese Weite und Schönheit von geistlicher Gemeinschaft ist oft auch so spürbar, wenn Menschen so mit ihren Unterschiedlichkeiten oder Fehlern und Schuld umgehen. Gnade heißt ja, es ist schon immer Vergebung da. Jesus hat die für alle Zeiten geschenkt und wir dürfen sie annehmen. Und wenn man das mal so anschaut, Jesus ist für die Fehler und für die Schuld, die ich begangen habe, gestorben. Und er ist auch für das, was ich noch an Schuld begehe, auch schon gestorben. Er hat das alles auf sich genommen. Also ich glaube, eine fehlerfreundliche Gemeinde lebt aus der Gnade und das eröffnet einen ganz großen Spielraum. Könnte man sagen, ist es so auch wie die Grundlage von etwas. Und darum der zweite Aspekt, eine fehlerfreundliche Gemeinde geht barmherzig miteinander um. Johannes Tauler, ein Mönch aus dem frühen Mittelalter, hat folgenden Text geprägt. Er sagt, das Pferd macht den Mist in dem Stall und obgleich der Mist Unsauberkeit und üblen Geruch an sich hat, zieht doch dasselbe Pferd denselben Mist mit großer Mühe auf das Feld. Und daraus wachsen der edle schöne Weizen und der edle süße Wein, die niemals so wüchsen, wäre der Mist nicht da. Nun, dein Mist, das sind deine Mängel und Fehler, die du nicht beseitigen kannst, nicht überwinden oder ablegen kannst. Die trage mit Mühe und Fleiß auf den Acker des liebreichen Willens Gottes in rechter Gelassenheit deiner selbst. Streue deinen Mist auf dieses edle Feld, daraus sprießt ohne allen Zweifel in demütiger Gelassenheit edle, wonnigliche Frucht auf. Also eine bisschen besondere Sprache, ich habe sie extra so gelassen, wie er das ausgedrückt hat. Und er macht ja im Grunde hier eine ganz Also finde ich eine wahnsinnsbefreiende Aussage. Er sagt, dieses Pferd, was da im Stall steht und den Mist trägt, Mist macht, trägt es noch raus. Und dieser Mist, da steckt eine Kraft drin und das ist sogar Dünger. Und vielleicht kann uns das auch helfen, sagen, all das, was ich negativ mache und was vielleicht schlecht ist und was schlecht läuft, das ist nicht gleich ein Verdammungsurteil für mich, ja, sondern es kann mir auch helfen, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Es kann sogar was Positives daraus entstehen. Ich finde dieses Verständnis von Glaube, so sehr hier von Gestank die Rede ist, atmet mit allen Poren etwas von der Freiheit und der Weite des Glaubens. Und ich wünsche mir das so für mich selber und auch für uns als Christen, dass wir diese Weite und die Schönheit des Glaubens erkennen. Die Frucht ist Barmherzigkeit. Sie wächst nur auf dem Boden der Gnade. Und ich glaube, wenn Christen etwas anziehend macht, sind es Menschen, die das leben. Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein hat so kleine verschiedene Bücher rausgegeben und in einem dieser Bücher hat er so eine kurze Beschreibung, er kann das immer sehr gut und knapp machen, hat eine kurze Beschreibung gegeben, was denn geistliche Reife bedeutet. Und er definiert geistliche Reife so, dass wir Gott gegenüber dankbarer, einander gegenüber barmherziger und uns selbst gegenüber kritischer sind. Das fand ich eine ganz interessante Formulierung. Die sich selbst als fehlerhaft und unvollkommen erleben, damit aber in froher Gelassenheit umgehen. Menschen, die offen mit Fehlern umgehen und die sich von anderen etwas sagen lassen. Dietrich Bonhoeffer sagt auch, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Vielleicht überschätzen wir unsere Fehler und vielleicht überschätzen wir uns auch auf unsere guten Taten. Wie wichtig, wenn wir uns davon definieren, wenn ein Fehler eine Katastrophe und wenn eine gute Tat etwas Glorreiches ist. Wir haben auch schon verschiedene Sprüche von Salomo gehört. Der bringt es auch sehr schön auf den Punkt. Er sagt, ein Hochmütiger will nicht ermahnt werden. Darum meidet er den Umgang mit klugen Menschen. Wer auf hilfreiche Ermahnung hört, den kann man klug nennen. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, gewinnst du an Einsicht. Aber das braucht so eine innere Freiheit, auch mit diesen Dingen umzugehen und sagen, es ist doch gar nicht schlimm, wenn irgendein Fehler passiert oder wenn mir irgendein Missgeschick passiert oder wenn irgendwas Schwieriges ist, ich kann daraus lernen. In 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn die Liebe sieht über Fehler hinweg. Also wenn man jetzt mal so anschaut, eine fehlerfreundliche Gemeinde lebt auf diesem Boden der Gnade. Und wenn man in dieser Weite des Glaubens und der Gnade lebt und selber dankbar ist für Gottes Barmherzigkeit, ist es auch einfacher, barmherziger zu sein. Ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Aspekt unseres Glaubens, barmherzig mit anderen Menschen zu sein. Ist ein ganz wesentlicher Aspekt und ich erlebe, so viele, also die jungen Leute sind meistens sehr barmherzig, ja. Wenn, je älter wir werden, desto unbarmherziger werden wir manchmal mit anderen. Und es gibt ältere Leute, die haben an allem was auszusetzen. Die sind richtig bitter geworden. Und das Lebensergebnis mit 70 oder 80 ist eine ganz große Bitterkeit. Auch bei Christen, ja. Denen kann man nichts mehr recht machen. Die sind oft gnadenlos im Umgang mit anderen. Und ich habe mir gesagt, ich möchte nicht so werden, sondern wenn ich im Alter bin oder wenn ich im Glauben wachse, möchte ich, dass es sich darin ausdrückt, dass ich mit anderen Menschen barmherziger, dass ich mich ihnen zuwende, dass sie etwas spüren bei mir von der Liebe Gottes, die mich angeht, die mich betrifft. Und das ist etwas ganz Großartiges. Und ich glaube, da müssen wir gegen das Natürliche gegensteuern. Ich weiß wohl, das ist, dass man bitter wird, wenn man enttäuscht wurde und wenn die Dinge nicht gelingen. Und es ist ja so, je älter man wird, desto mehr kann man zurückschauen. Ja? Desto mehr kann man vielleicht auch Fehler. Man vergibt sich vielleicht auch keine Fehler. Ja? Dass man sagt, damals mit 35, jetzt bin ich 70 oder 60 oder 50, mit 35 habe ich einen Fehler gemacht und da hänge ich immer noch hinterher. Den kann ich mir immer noch nicht verzeihen. Der dritte Aspekt, eine fehlerfreundliche Gemeinde lebt Wertschätzung. Und ich habe das bewusst mal so aufgebaut, von der Gnade über die Barmherzigkeit zur Wertschätzung. Ich glaube, dass Wertschätzung, einander Wertschätzung zu geben, ein ganz wesentlicher Aspekt auch unseres Glaubens ist. In Frankfurt gibt es eine Gemeinde, die Fehler prämiert. So hat man sich in dieser Gemeinde gesagt, viel wichtiger als die tollen Erlebnisse ist, dass die Leute etwas riskieren und ausprobieren. Und so wurde beispielsweise jemand der Davidspreis dafür gegeben, dass er eine mit großem Aufwand gestattete Drogenarbeit, die begonnen wurde, dass sie kläglich gescheitert ist. Also ganz bewusst ein Projekt prämiert, was schiefgelaufen ist, ja. Für uns manchmal eine Katastrophe. Jetzt haben wir das versucht und jetzt ist es schiefgelaufen. Was machen wir jetzt? Aber damit sollte gesagt werden, viel mehr als der Erfolg ist, dass es die Leute sich mit einbringen, dass sie ihre Persönlichkeit mit reingeben, dass sie etwas beitragen zu dem Ganzen, auch wenn es vielleicht mal nicht so gelingt. Jesus braucht keine perfekten Menschen, sondern Menschen, die ihm verfügbar sind. Menschen, die ihre Sünden, ihre Fehler, ihre Schwächen, ihre Abgründe nehmen und Jesus hinhalten und sagen, Jesus, ich muss nicht perfekt sein, sondern ich kann zu dir kommen und das verbindet uns ja, dass es uns allen so geht und wir gemeinsam zu Jesus kommen dürfen und wir haben das vorhin in diesem schönen Lied gesungen, ja, haben wir es so gesungen, wir singen das ganz viel, ja, dass wir angenommen sind und die Frage ist natürlich, ist das in meinem Leben Wirklichkeit? Ist es so Wirklichkeit? Wo gnädig und barmherzig mit sich selbst umgegangen wird, kann man auch mit anderen umgehen. Und ich glaube, dass dann so etwas wie so ein Schutzraum entsteht. Ein Raum der Geborgenheit und der Wertschätzung. Und dass dieser Raum auch missionarisch ganz wertvoll ist. Ich glaube, dass das auch eine konstruktive Fehlerkultur fördert, auch ein gleichzeitiges Erkennen und Benennen von Fehlern, das Verheimlichen und das Vertuschen von Fehlern sind eigentlich die schwierigsten Sachen einer wertschätzenden Gemeinschaft. Karl Heinrich Wagerl hat gesagt, am auffälligsten unterscheiden sich die Leute darin, dass die Törichten immer wieder dieselben Fehler machen und die Gescheiten immer wieder neue. Ich fand auch eine Gemeinde, die einen sehr lockeren Umgang mit dem Gemeindebrief hatte. Das ist ja immer so, Gemeindebrief ist immer so für die das machen, ist immer so ein Gradmesser für die Vergebungsbereitschaft der Gemeinde. Meistens, wenn ich einen Gemeindebrief geschrieben hatte oder gemacht hatte, rief 2 Stunden später jemand an und sagt auf Seite 7 in Zeile 6, das dritte Wort ist noch ein Fehler. Und es gibt Menschen, die fallen Fehler sofort auf. Ja, da kann ein Gemeindebrief 12 Seiten haben und da sind vielleicht 3 Fehler drin. Ja, aber das Erste, was sie sehen, sind diese 3 Fehler. Das sind natürlich tolle Controller. Ja, ich hatte angefangen, den Leuten den Gemeindebrief vorher zu geben, bevor ich ihn rausgegeben habe, ist eine große Gabe, ja, ist eine große Gabe, das zu erkennen, ja. Die Frage ist nur an der Stelle, auch sonst fällt uns zunächst das auf, was nicht richtig ist, oder fällt uns das auf, was gut ist? Ich glaube, das ist auch so. Gnade, ich selber lebe tagtäglich aus der Gnade. Und früher dachte ich ja, wenn du älter wirst, dann wirst du wahrscheinlich immer besser, also. Und es so mit 25 dachte ich so, dann, ja, jetzt hast du noch so 2 Sünden, mit denen du nicht klarkommst. Aber wenn du das in den Griff hast, dann kann Gott ja mit dir zufrieden sein. Jetzt bin ich über 50 und ich kann euch vielleicht 20, 30, 40 Sachen aufzählen, die noch nicht in Ordnung sind. Ja. Und wo ich dachte, ich bin ja kein schlechterer Mensch geworden, aber mir ist die Gnade Gottes, die Selbsterkenntnis ist da und die Gnade Gottes ist mir so wertvoll geworden, dass ich gesagt habe, das ist so klasse, dass Gott mir gnädig ist. Und ich muss gar nichts versuchen, um selber perfekt zu sein. Gott ist da und er vergibt mir. Und das schafft auch eine Wahnsinnsebene, barmherzig mit den anderen zu sein und eben eine solche Wertschätzung auch einander gegenüber zu leben. Und in diesem Gemeindebrief stand, ich fand, dass diese Gemeinde, ich weiß nicht, was das für eine Gemeinde war, aber ich glaube, die hat ihre Lektion, was Fehlerfreundlichkeit angeht, schon gelernt. Lieber Leser, sollten Sie einen Druckfehler entdecken, bedenken Sie bitte, dass er absichtlich gemacht wurde. Es gibt immer Leute, die nur nach den Fehlern suchen und unser Blatt möchte doch für jeden etwas bieten. Wo ich sage, da hat jetzt jemand wirklich Humor. Ja. Der letzte Gedanke, eine fehlerfreundliche Gemeinde liebt das Risiko. Also Gnade, Barmherzigkeit, Wertschätzung und wenn man nichts falsch machen kann, dann kann man eigentlich alles ausprobieren. Ja. Dann gibt es eine ganz lockere Atmosphäre. Und ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann wurde von einem jungen Mann einmal gefragt, was das Geheimnis seines Erfolges sei. Und der plusterte sich so ein bisschen auf und sagte, richtige Entscheidungen treffen. Aber dieser junge Mann ließ noch nicht locker und sagt und fragt dann, ja, und wie trifft man richtige Entscheidungen? Und er plusterte sich immer noch mehr auf und sagte, Erfahrung. Aber der junge Mann gab sich immer noch nicht zufrieden mit der ganzen Geschichte und sagt, ja, und wie gewinnt man Erfahrung? Da sackte er so ein bisschen in sich zusammen, dieser alte Geschäftsmann, und sagte, durch falsche Entscheidungen. Ja. Und ich finde so ein Beispiel so hilfreich, dass man sagt, wir lernen ganz viel durch unsere Fehler, durch unsere Schuld, durch das, was wir falsch machen. Damit heißt das ja nicht, dass die Sachen gut sind, weder Sünde noch Fehler und so weiter. Aber wir lernen ganz viel daraus. Und sie gehören zu unserem Leben. Und wenn wir sie abspalten, dann verhindern wir ein Stück geistliche Reife. Fehler besagen doch letztlich nur, dass noch etwas fehlt. Sie sind hilfreich. Sie sind Entwicklungsmöglichkeiten und Lernfelder. Ohne Fehler gibt es keinen Fortschritt. Und wir kennen das ja von den Erfindungen und so weiter. Ich weiß nicht, Edison hat, glaube ich, über 300 Versuche gebraucht, um die Glühbirne zu erfinden, ja. Jahre gebraucht und heute wird auch ausprobiert und so weiter. Und jemand sagte mal, ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance. Wenn man nichts falsch machen darf, ist es auch schwierig, etwas richtig zu machen. Oder Phil Knight, der Gründer von Nike, sagt, wenn wir keine Fehler machen, heißt das, dass wir noch nicht genug Dinge ausprobiert haben. Und ich wünsche Ihnen diesen entspannten und weiten Umgang mit ihrem Glauben, mit der Gemeinde. Eine Gemeinde, die wirklich gegründet ist in der Gnade, aus der Barmherzigkeit entsteht und keine Bitterkeit oder Härte, sondern wo Barmherzigkeit entsteht, aus dieser Barmherzigkeit eine gemeinsame Wertschätzung wächst. Und im Rahmen dieser Wertschätzung gibt es eine ganz freie Atmosphäre, in der jeder etwas ausprobieren kann. Gott segne Sie darin. Amen. Ich möchte auch gerne mit uns beten. Und Jesus, du kennst jetzt jeden Einzelnen heute Morgen hier und du weißt, wer es mit den Fehlern zu schwer nimmt oder wer auch vielleicht sogar zu leicht. Und wir wollen dir einfach ganz herzlich danken, dass du in deinem Wort zu uns redest und dass wir das wirklich für unseren Alltag umsetzen können. Und du siehst, wo jeder Einzelne auch heute Morgen steht und wo uns diese Worte jetzt heute Morgen angerührt haben oder betroffen haben. Und wir bitten dich darum, dass du auch hier in der Gemeinde in Monshausen oder bei jedem Einzelnen in seinem Christsein doch diese befreiende Atmosphäre, diesen weiten Raum deiner Gnade und deiner Liebe, dass da doch entsteht. Dass wir wirklich das empfinden und dass es wirklich eine Tatsache ist, dass der Glaube unser Leben reich macht und dass der Glaube uns gegenseitig auch etwas ganz, ganz Wertvolles auch möglich macht. Danke, dass wir dir vertrauen können und dass du mit uns gehst, auch in diesen Sonntag und in diese neue Woche. Und wir brauchen deine Hilfe und danken dir für deine Gnade. Amen.